Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von und mit Anne Bucher von Anders mit Hund und heute mit einem ganz besonderen Gast für mich, nämlich dem wunderbaren Ingo. Ingo Bauer lebt in Frankfurt und ist für mich der absolute Experte in Sachen Menschen, Menschenverhalten und Verhaltensveränderungen bei Menschen. Ingo begleitet uns im Team bei vielen Dingen und ich habe ihn eingeladen, heute mit mir über das Thema zu sprechen, warum sich Menschen demütige Hunde wünschen bzw. die absolute Kontrolle über ihren Hund. Es dreht sich heute also viel weniger um Hunde als um Menschen und deren Verhalten und du kannst gucken, was du für dich an Inspiration, Anregung oder sonstigen herausziehst. Hallo lieber Ingo, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Hallo liebe Anne, ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Freut mich heute auf jeden Fall dabei zu sein. Und ich bin schon wirklich gespannt. Ja, ich bin unterwegs, du hast gerade schon erwähnt, als Coach, Trainer, Facilitator, Stressmentor. Das heißt, ich begleite Einzelpersonen, ich begleite Teams eben bei ihrer Entwicklung, bei dem Wunsch nach Veränderungen oder an der anderen Stelle, wenn es auch mal darum geht, sich selbst mal zu reflektieren und einfach mal zu gucken, was läuft denn vielleicht nicht ganz so, wie ich mir es vorstelle und wie hätte ich es denn gerne?
Sehr schön. Und in dieser Rolle bist du heute ja auch hier. Das heißt, du hilfst uns ein bisschen Menschen liebevoll, wertschätzend, aber auch vielleicht ein bisschen auf die Schippe nehmen, zu interpretieren und zu gucken, was kann sich dahinter verbergen. Ich weiß nicht, viele der HörerInnen werden es kennen, dass wir ganz häufig das Bedürfnis haben, dass unser Hund in einer Situation akkurates Verhalten zeigt. Also zum Beispiel sich am Bordstein hinsetzt, bevor er weitergeht oder andere Dinge machen. Diese Funktionen, machen wir uns nichts vor, der Hund ist genauso schnell wieder aufgestanden und losgeschossen und aus dem Stand losgerannt wie aus dem Sitzen. Aber sie geben uns das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben und das Richtige zu tun, beziehungsweise auch die Situation zu gestalten. Und dieses Bedürfnis nach Kontrolle, das gipfelt teilweise darin, dass Menschen eben sagen, Hunde, die müssen demütig sein, die müssen dankbar sein für das, was wir ihnen tun, die müssen den absoluten Gehorsam zeigen und absolut funktionieren. Immer permanent und eigentlich viel mehr, als wir das von uns selbst erwarten. Und ich würde gerne von dir wissen, was glaubst du, was sich hinter solchen Mustern bei Menschen verstecken kann?
Das, glaube ich, gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten und Theorien, die ich auch für heute mitgebracht hatte. Als du mir so das Thema für die Sendung genannt hast, hat es natürlich bei mir auch schon mal so angefangen zu arbeiten. Ich hatte dir mal erzählt, ich habe leider aktuell selber keinen Hund, bin aber mit Hunden groß geworden. Und ein Aspekt, der mir dann in den Sinn gekommen ist, ist an der Stelle, glaube ich, auch, wie haben wir gelernt, mit Hunden umzugehen und wie haben wir gelernt, Hunde zu erziehen. Das heißt, ich glaube, die Generation unserer Eltern an vielen Stellen ein anderes Verständnis von Tieren hat und uns dieses Verständnis auch mitgegeben hat, das sicherlich auch eine Prägung sein kann, wie wir heute mit unserem Tier und unserem Mitbewohner umgehen. Das ist so ein Aspekt, der mich da umgetrieben hat, wo ich mir denke, gut, man hat das vielleicht so gelernt, so dieses berühmte, das war schon immer so, das haben meine Eltern auch schon so gemacht. Und da finde ich es immer sehr schade, dass man sich oft schwer tut, aber so ist es immer mit Veränderungen, sich auch darauf einzulassen, was hat sich eigentlich seitdem entwickelt. Also bei mir sind das jetzt 30, 40 Jahre her, als wir Hunde hatten. Und da hat sich natürlich auch sehr viel getan in der Entwicklung, in der Forschung, in der Verhaltensforschung, wo wir einfach gelernt haben, wie können wir besser und anders mit Tieren umgehen, insbesondere jetzt auch hier mit Hunden. Und das sollte auf jeden Fall für jeden und für jede nochmal eine Inspiration sein, sich da auch mal auf neue Wege einzulassen, sich damit zu beschäftigen, was ist denn heute wirklich auch State of the Art? Und genau wie wir, ich ziehe jetzt einfach den Vergleich mal her, heute Kinder anders erziehen, als wir es vor 40 Jahren gemacht haben, genauso sollten wir auch unseren Umgang mit anderen Lebewesen reflektieren und entsprechend auch der Zeit und den Kenntnissen und Erfahrungen anpassen. Also das ist so mein erster Gedanke an der Stelle. Ich weiß nicht, wie siehst du den Punkt, bevor ich meine weiteren Ideen und Gedanken aufs Tablett werfe?
Total gemischt. Also ich gebe dir in ganz vielen Punkten recht. Natürlich ganz viel, was wir in der Kindeserziehung mittlerweile wissen oder in der Begleitung von Kindern wissen, kann man auf den Hund ummünzen. Vor allen Dingen das, was wir über Kinder wissen, bis zu einem Alter von 6, 7. Da kann man wirklich sehr viel übernehmen. Und ich glaube auch, dass ganz viele von uns viel von zu Hause mitbekommen haben. Und es ist ja auch nicht alles schlecht, was wir mitbekommen haben. Ich erlebe teilweise sogar Trends, wo ich denke, ich hätte gerne wieder ein bisschen mehr davon, was ich als Kind über Hunde gelernt habe. Sowas wie, wenn der Deutschdrahter meines Opas sich ins Körbchen legte und dabei brummte, dann war ganz klar für alle, dieses Brummen bedeutet, der will jetzt seine Ruhe. Und wenn wir Kinder hingegangen sind, wenn der im Körbchen war und wir hatten hinterher blaue Zahnabdrücke auf der Hand, dann hat nicht der Hund Ärger gekriegt, sondern wir haben gehört, ihr habt doch gehört, der hat gebrummt. Wir haben euch gesagt, der will seine Ruhe haben, wenn er brummt. Warum habt ihr den Hund nicht in Ruhe gelassen? Also auf der Seite gab es, glaube ich, bei meiner Familie und den älteren Generationen viel mehr Toleranz, den Hund auch Hund sein zu lassen. Auch gar nicht diesen Anspruch, dass der Hund mit in die Innenstadt muss oder mit irgendwie in den Lifestyle gehört, sondern irgendwie war der Hund viel mehr, der war zu Hause, mit dem ging man Gassi, mit dem hat man was gemacht, der hat vielleicht auch noch Hof und Grundstück ein bisschen bewacht. Also der durfte viel mehr Hund sein auf der einen Seite ohne diesen perfektionistischen Gesellschaftsanspruch. Auf der anderen Seite im Umgang eine extreme Härte und eine extreme Vermenschlichung im Sinne von, der weiß genau, was er getan hat, der weiß genau, wofür das ist und so weiter und so fort. Also ich weiß gar nicht, wie man das aus den letzten 30, 40 Jahren, welche Veränderungen man da weglassen kann. Also ob man das so pauschal sagen kann, dass es das ist, was wir mitbekommen haben. Wo ich dir total recht gebe, Hundeerziehung an sich stammt ja ganz viel aus dem Einsatz. Also aus dem Einsatz als Schutzhund, Wachhund, Hütehund, Herdenschutzhund, Jagdhund und so weiter. Und da haben wir ja bis heute sehr hierarchische Konzepte.
Absolut, ja. Das heißt, da war der Hund in dem Moment eher ein, entschuldige jetzt den Ausdruck, aber mir fällt gerade kein besser an, das Werkzeug, das ich eben brauche, um zum Beispiel auf die Jagd zu gehen oder um meine Schafherde unter Kontrolle zu halten oder als Wachhund, der eben anschlägt oder gegebenenfalls zwei- oder vierbeinige Feinde vertreiben kann.
Genau, der war Nutztier. Auf jeden Fall eine Rolle, ja. Absolut. Der war Nutztier und aufgrund der, also der Hund ist, wenn nicht sogar das Tier, was als erstes domestiziert wurde und hat die längste Verbindung zu uns Menschen und kann dadurch auch, also löst in uns zum Beispiel mehr Oxytocin-Ausschüttungen aus als eine Katze. Also die Verbindung ist schon eine andere. Aber er war Nutztier und er wurde auch zum großen Teil ja so behandelt. Also einerseits pfleglich, damit er den Nutzen erfüllen kann, wie ein gutes Werkzeug. Und andererseits aber auch mit der rustikalen Art, dass es zu funktionieren hatte.
Ja, ja und ich glaube, da hat sich natürlich jetzt auch in den letzten Jahren eine Veränderung auch ergeben. Das heißt, das Tier, der Hund, ist ja für viele auch Teil der Familie geworden, also schon ein Familienmitglied mit einer entsprechenden Rolle. Wie ich habe eine engere Beziehung zum Tier. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben, so wie ich es jetzt von außen auch erlebe, als ich mich zumindest jetzt in meiner Kindheit erinnern kann, wo es doch so eher ein distanziertes Verhältnis auch zu den Hunden war, die wir damals hatten. Und ich glaube schon, dass das auch eine Veränderung ist und dass man hier sicherlich auch sehr genau gucken sollte, wie kann man hier vielleicht auch Parallelen ziehen, warum bestimmte Menschen, und das ist ja auch nicht jeder, eher einen demütigen Hund möchte und fordert, im Sinne von, der muss jetzt tun, was ich sage. Und inwieweit dieses Verhalten von diesen Menschen auch ein Verhalten ist, was sie anderen Menschen gegenüber entgegenbringen. Also nicht nur dem Tier, sondern eben auch anderen Menschen gegenüber. Und sich dann zu fragen, woher resultiert dieses Verhalten? Oder ist es ein Verhalten, wo man merkt, diese Person verhält sich dem Tier anders gegenüber als dem Menschen? Also man hat das so eine weitere These, Menschen gegenüber vielleicht ein Thema, sich durchzusetzen oder wahrgenommen zu werden oder akzeptiert, respektiert zu werden. Und in dem Moment das unerfüllte Bedürfnis an der Stelle transportiert man auf das Tier. Und an dieser Stelle hat man dann die Erwartung, ich gebe dem Futter, ich zahle die Hundesteuer, dann hat das Tier jetzt auch zu tun, so nach dem Motto, solange du deine Pfoten unter meinen Tisch steckst, hast du schon, was ich sage, versucht man hier vielleicht auch gewisse Punkte zu kompensieren, die man eben beim Menschen oder im Umgang mit Menschen nicht hat. Konntest du mir folgen an der Stelle?
Ja, ich konnte dir folgen und es deckt sich mit vielen Erfahrungen. Und in meinem Kopf hat es natürlich gerade sofort weitergearbeitet. Ich glaube, ich kenne es viel von zwei Varianten. Die eine Variante ist die, die ganz gewöhnt ist, über andere Menschen Macht und Kontrolle auszuüben, wo das sozusagen das angewohnte Verhaltensmuster ist, was ganz außer Frage steht. Für die das einfach gar kein anderes Weltbild gibt. Und den zweiten Aspekt, die Menschen, die vielleicht selber das Gefühl haben, alle erwarten nur von ihnen, aber sie bekommen nicht die Unterstützung und nicht die Selbstwirksamkeit und nicht die Kontrolle über ihr Leben, wie sie sich das wünschen, die sehe ich auch. Und bei denen, und das war das, was gerade so in mir gearbeitet hat, weshalb ich ein bisschen gezögert habe zu antworten, bei denen habe ich das Gefühl, es ist häufig sogar noch extremer. Also es ist noch viel mehr dieses, in der Sekunde, wo das Gegenüber nicht so funktioniert und die Erwartungen nicht erfüllt werden, die noch vehementer. Und das wäre für mich total logisch an der Stelle, weil jemand, dessen Bedürfnisse überhaupt nicht erfüllt sind und der dann die Erwartung hat, hier kann ich sie erfüllen und dann erfüllt es gegenüber die nicht, da kommt ja noch die Enttäuschung dazu.
Ja, absolut.
Das, und die Überforderung.
Ich glaube, die Überforderung ist an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die dann aus meiner Sicht zu einer Unsicherheit führt. Das heißt, in dem Moment weiß ich nicht, wie das Tier an meiner Seite reagiert. Wie gehe ich damit um? Welche Wirkung hat das vielleicht auch auf andere? Das heißt, was denken vielleicht noch die anderen von mir? Ich will doch als der Hundehalter gesehen werden, der sein Tier, und jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen jetzt gerade nicht, dass ich mit den Händen so Gänsefüßchen mache. Wenn ich das Wort Kontrolle sage, der seinen Hund unter Kontrolle hat, dass sich das Tier eben gut benimmt und anderen Menschen und anderen Tieren gegenüber nicht auffällig ist. Ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt, auch dieses reingehören wollen, nicht auffallen wollen und nach außen, in der Außenwahrnehmung eben als Mensch wahrgenommen werden oder als Mensch-Hund-Gespann, wo es eben wirklich auch darum geht, dass man gut harmoniert und dass man als Mensch sein Tier unter Kontrolle hat. Zu Ausdrücke, das bedeutet nicht, dass ich es gut finde an der Stelle, aber ich glaube, das ist schon das ein oder andere, was bei den Menschen im Hinterkopf ist. Nicht umsonst hört man oft genug auch beim Spazierengehen, jetzt kriegen Sie mal Ihr Tier unter Kontrolle, halten Sie mal Ihr Tier zurück. Das sind ja dann schon auch Aussagen, und wenn ich damit konfrontiert werde, was macht das mit mir? Das wirkt natürlich so, als hätte ich mein Tier nicht unter Kontrolle. Also ich wirke vielleicht auch schwach. Ich wirke vielleicht auch nicht diszipliniert genug oder was auch immer bei jedem Einzelnen. Ich glaube, das sind ganz, ganz individuelle Faktoren, die da eine Rolle spielen, da einen Einfluss auch haben in der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Und das macht da, glaube ich, auch für viele nochmal einen Grund, warum man sagt, durch diese Kontrolle habe ich eine, oder durch diese Macht andersrum, habe ich vermutlich eine Kontrolle und wirke dadurch auch souverän nach außen werde akzeptiert. Also du merkst gerade, in meinem Kopf passiert gerade ganz viel, ganz viele Gedanken an der Stelle zu dem Thema, was auch daran liegt, dass ich glaube, dass es sehr viele unterschiedliche Gründe gibt, warum Menschen eben sich genauso verhalten oder genau ein solches Verhalten von ihrem Hund auch fordern.
In meinem Kopf passiert auch ganz viel und du hast mir da jetzt gerade gefühlt so viele Bälle zugespielt. Das eine ist, ich glaube, dass viele genau das Problem haben, was du gerade geschildert hast. Sie wollen nicht unangenehm auffallen. Wenn sie auffallen, dann möchten sie gerne als verantwortungsbewusst, kompetent und fürsorglich auffallen und gleichzeitig aber nicht suggerieren, dass der Hund irgendwie Kindersatz wäre, weil das wird ja dann vielleicht auch noch belächelt. Das heißt, das ist ja auch so eine, diese Rollenveränderung, die wir zu Beginn angesprochen haben. Das ist ja was, was aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich betrachtet wird und was auch unterschiedliche Meinungen hervorruft. Und ich glaube, dass viele auch wirklich Angst haben, dadurch unangenehm oder negativ aufzufallen und dann eher dem Hund gegenüber hart werden, als sich selbst nach außen hin abzugrenzen. Und das Zweite, was du gerade genannt hast mit diesem Souverän, das ist ja sogar so, dass wir wollen nicht nur selber souverän wirken, sondern es fragen auch immer wieder ganz viele, wie kriege ich meinen Hund souverän? Und eigentlich meinen sie damit gesellschaftlich angepasstes Verhalten. Mhm. Und ich habe mal für einen Vortrag, der souveräne Hund, bin ich damit eingestiegen, woher der Begriff souverän kommt. Und der Begriff souverän bedeutet tatsächlich Macht ausüben im Eigentlichen. Ah, okay. Also eigentlich geht es bei dem souveränen Staat zum Beispiel um den Staat, der Macht ausübt. Und es geht bei Souveränität ganz häufig um das Aufstellen und Durchsetzen von Regeln. Also ohne, dass ich jetzt damit meine, dass Gewalt angewendet wird. Das muss ja nicht immer alles direkt gewalttätig sein, aber es geht ganz viel um Macht ausüben. Und ich glaube, dass du sehr viel Recht hast, dass das genau dieses Ding ist. Wir wollen verantwortungsbewusst, wir wollen kompetent wirken. In der Sekunde, wo der Hund aber nach außen hin nicht das tut, was gesellschaftliche Norm ist. Mhm. In der Sekunde werden wir hilflos, fühlen uns selber unwohl und dann versuchen wir es eben über diese Machtausübung zu kompensieren. Mhm. Also wir Menschen, nicht jetzt im Speziellen, sondern wir Menschen.
Menschen, absolut. Ich glaube, dass es für viele auch einen Aspekt der Sicherheit gibt, im Sinne von, indem ich sage jetzt mal, an der Leine reise oder indem ich ihm bestimmte Tätigkeiten vollbringe, die fürs Tier sicherlich nicht gut sind, aber die mir eben helfen, das Gefühl dieser Kontrolle zu haben oder Menschen ihre Hunde anbrüllen, wo ich mir denke, warum oder hört er schwer? Und ich glaube, dass für viele auch dieser Sicherheitsfaktor dann eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie, so nach dem Motto, ich weiß nicht, wie ich sonst mit dem Tier umgehen soll, wenn das Tier jetzt anders reagiert, wie das, was gerade in meinem Kopf als mögliche Lösungen für die Situation akzeptabel sind, im Sinne von, mir kommt ein anderer Hund entgegen, mir kommt eine Familie mit kleinen Kindern entgegen, die vielleicht auf mein Tier zurennen, was auch immer, wo ich selber weiß, vielleicht hat mein Tier da auch ein Thema mit und ich weiß, okay, das kann ich nur umgehen, indem ich so und so reagiere, indem ich vermeintlich Macht ausübe über das Tier. Aber ich glaube, das sollte erst mal dazu führen, dass man sich selber mal hinterfragt, was müsste ich denn bei mir verändern, um anders mit der Situation umgehen zu können, um dann auch den Hund in der Situation anders führen oder begleiten zu können. Also was gibt mir mehr Sicherheit an der Stelle, um souveräner, und damit meine ich jetzt nicht durch Macht, sondern gelassen und entspannt, die Situation gemeinsam mit meinem Tier meistern zu können. Und ich sehe schon, du lächelst gerade. Weiß, ich bin jetzt gerade so ein bisschen hinterhergesprungen, aber das war ein Aspekt, der mir hier nochmal gerade in den Kopf gekommen ist, so das Thema Sicherheit, auch im Umgang mit der Situation. Jetzt komme ich natürlich mit meinem Coaching-Hintergrund immer nochmal aus einer etwas anderen Richtung. Deswegen wollte ich da gerade meinen Gedanken einfach mit dir teilen.
Ich lächle, weil du mir ganz viel aus dem Herzen sprichst und weil ich das gerade sehr liebe, dass wir beide uns bewusst entschieden haben, diese Episode nicht vorzubereiten. Mhm. Und sie trotzdem mir so aus dem Herzen spricht. Weil wir haben, also für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir haben uns ganz bewusst entschieden, diese Episode nicht vorzubereiten. Wir können sehr lange und intensiv über solche Themen diskutieren und sprechen. Aber je mehr wir es natürlich vorbereiten, desto tiefer sind wir auch schon drin und desto vielleicht weniger authentisch wird es auch. Ich musste vor allen Dingen lächeln, weil ich mich an eine Situation von mir und meinen Hunden erinnert habe, mhm. in denen ich mich meinen Hunden gegenüber scheiße verhalten habe und von der Außenwelt eine totale Verstärkung kam. Und das war total spannend. Also wir sind Gassi gegangen, die beiden Hunde an sehr langen Leinen. Die Leinen waren leicht glitschig. Wir mussten über einen umgestürzten Baum klettern. Ich war mit den beiden Hunden alleine. Und während wir über den Baum klettern, stürmt der größere Hund, die Nayeli, los. Ich hatte diese glitschige Leine in der Hand, habe versucht, die festzuhalten und die hat mir einen Fingernagel umgerissen. Also so richtig, mit Blut ja. und allem drum und dran.
Oh, okay.
Auf diesem Baumstamm gestanden und habe geschrien. Also wirklich, verdammt nochmal, so eine Scheiße, kannst du dich nicht zusammenreißen? Weil es mir so weh tat, bin ich wirklich in diesem Schmerz total aus der Haut gefahren. Und ab da sind beide Hunde den restlichen Gassigang wirklich, unsere Trainerin Nora würde jetzt sagen, wie Zinnsoldaten, an meiner Seite gegangen. Perfekt. Also da war nichts mehr mit wir gehen großartig in die Umwelt oder wir machen irgendwas mit an der Leine ziehen oder losrennen, sondern die sind perfekt neben mir gelaufen, vollkommen konsterniert natürlich. Die haben sich überhaupt nicht mehr mit der Umwelt beschäftigt. Die waren total erschüttert, weil sie das von mir nicht kannten. Aber von außen habe ich ganz viel gekriegt, so beim Spazierengehen von Leuten, die ich überhaupt nicht kannte. So, oh, die sind aber gut erzogen, ah, die sind aber brav, ja. das machen die aber schön. Und ich bin dahergegangen und ich hätte nur Rotz und Wasser heulen können, weil mit einer solchen Aktion, gefühlt in dem Moment, ich das Vertrauen meiner Hunde so getreten habe, dass sie so verunsichert waren. Es war beim nächsten Spaziergang auch gut und 20 Minuten später wahrscheinlich schon, aber das war für mich ein so bezeichnendes Erlebnis. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich nicht vorher schon gewusst hätte, wie wichtig mir das ist, dass meine Hunde aktiv an der Umwelt teilnehmen, dass sie hundgerechtes Verhalten zeigen und nicht eine Verhaltensarmut ja. besitzen. Wenn ich nicht vorher schon gewusst hätte, wie Freude an ihnen aussieht, dass diese Bestärkung von außen in der Situation, wo ich gerade so verunsichert war, mich auf eine andere Bahn gelenkt hätte.
Mhm. Jetzt schlagen hier so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ein Herz davon sagt, wodurch lernen wir? Wir lernen durch Fehlern. Und mir tut es sehr um die Tiere leid, die durch die Situation gegangen sind. Aber auf der anderen Seite hast du ein Verhalten an den Tag gelegt, hast dich selbst reflektiert und hast gemerkt, ich möchte mich das nächste Mal anders verhalten. Und ich glaube, genau das brauchen wir Menschen an vielen Stellen, um uns einfach auch entwickeln zu können. Woran es vielen fehlt, ist aber genau diese Selbstreflexion und oft auch mal das Verständnis und auch das Einsehen, dass wir alle nicht perfekt sind. Also genau zu sagen, auch wir sind Lebewesen, die halt sich nicht immer 100% unter Kontrolle haben. Das ist so, das ist vielleicht auch ganz gut so. Wir sollten immer mal gucken, dass wir natürlich in einem gewissen Rahmen unterwegs sind, keine Frage. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dann zu erkennen, was habe ich jetzt getan? Was hat das mit meinem Umfeld gemacht, in dem Moment mit deinen beiden Hunden? Und war das gut, war das nicht gut? Und was möchte ich das nächste Mal anders tun? Und was brauche ich dann vielleicht auch, um das nächste Mal anders in so einer Situation reagieren oder besser agieren zu können? Ich glaube, das ist der spannende Aspekt an der Stelle, wo es eben auch darum geht, sich selbst zu reflektieren. Und zwar, was ist gut gelaufen und was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, um daraus eben auch Veränderungen und Entwicklungen ableiten zu können.
Ja, und ich glaube, für mich war ein ganz wichtiger Aspekt damals zu erkennen, dass verantwortungsbewusstes Handeln nicht bedeutet, dass ich alles 100% unter Kontrolle haben muss, sondern dass auch wenn ich die Verantwortung für meine Hunde trage, es immer dazu passieren kann, wie im Straßenverkehr, eins meiner Lieblingsbeispiele, immer wenn es um Hundetraining geht oder wie auch im ganz normalen Miteinander, es kann passieren, dass ich Kontrolle, dass ich Verantwortung trage, aber die Situation trotzdem nicht kontrollieren kann, sondern nur das Beste draus machen. Und ich habe zum Beispiel mit meinen Hunden aus der Reflexion heraus erstens ein richtig gutes Stoppsignal geübt, dass ich ihnen einfach zurufen kann, dass sie stoppen sollen. Und ich habe daraus gelernt, dass ich in solchen Fällen einfach die Leinen abmache oder loslasse und dafür sorge, dass die Hunde eben warten, bevor ich über den Baumstamm geklettert bin oder umgekehrt. Also ne, so einfach ein bisschen vorausschauender handeln.
Ja.
Ich glaube, dass du ganz vielen Zuhörerinnen vor allen Dingen, aber auch ein paar Zuhörern hier aus der Seele sprichst, diesen Perfektionismus gehen zu lassen. Und gleichzeitig wird vielen Menschen von einer großen Schar an Hundetrainern und Trainerinnen suggeriert, dass Kontrolle über den Hund und Gehorsam, dass das hierarchische Verhältnis zwischen Mensch und Hund der einzige Weg ist, im Grunde einen Hund sicher zu führen. Und jetzt mal unabhängig davon, dass du vielleicht die Hundeseite nicht beurteilen kannst, wenn du aus dem Führungskontext hörst, es muss hierarchisch sein und Kontrolle ist der einzige Weg. Was denkst du aus deiner Menschenperspektive?
Also Mensch to Mensch sozusagen, Human to Human. Ich bin ein Freund von offenen Miteinander, von wenig Hierarchien. Es braucht aus meiner Sicht im Miteinander gewisse Regeln. Regeln meine ich jetzt nicht immer starre Gesetze, die brauchen wir auch, einfach um uns und unserer Gesellschaft einen Rahmen zu geben. Und ich glaube, wir alle brauchen Rahmen, auch im beruflichen Kontext. Was aber viele Menschen, gerade auch in Führungspositionen, oft für Herausforderungen stellt, auch mal loslassen zu können. Und du hast gerade das Beispiel mit der Leine gelassen, sondern zu sagen, ich habe einen klaren Auftrag, ich habe ein Ziel, ich möchte etwas erreichen. Ich formuliere dieses Ziel und arbeite dann eben entsprechend mit meinen Menschen darauf hin. Und viele Führungskräfte glauben, dass sie es nur erreichen, indem sie die Mitarbeiter sehr eng begleiten, weil sie der Meinung sind, nur sie sind diejenigen, die es wirklich richtig wissen, richtig können und richtig kennen und dass es ohne sie nicht funktioniert. Ich persönlich vertrete da einen anderen Ansatz, habe selber auch über 20 Jahre Führungserfahrung. Auch ich durfte mich an ganz, ganz vielen Stellen entwickeln und ich habe damals mit Mitte 20 meine erste Führungsrolle übernommen. Ich würde heute sicherlich anders daran gehen oder gehe heute anders an Führungsthemen ran, als ich damals gemacht habe. Auch das war eine Entwicklung. Versuche aber immer, die Kolleginnen und Kollegen eher zu unterstützen, zu fordern, aber auch zu fördern, um sie wirklich zu befähigen, Dinge selbst zu lösen, um mit Situationen eben auch selbst klarzukommen. Das kann mal sein, dass man regulierend eingreift, weil das kann auch mal Rolle der Führungskraft sein, dass ich mich auch mal vor meine Mitarbeitenden stelle oder dass ich eben in bestimmten Situationen Hilfe anbiete. Und viele Führungskräfte, die ich erlebe, die sehr stark im Micromanagement in der Kontrolle sind, kommt es aus meiner Sicht unter anderem daher, dass sie eben das Vertrauen in ihre Mitarbeitenden nicht haben, dass sie selbst für sich noch nicht definiert haben, was bedeutet Führung eigentlich für mich. Und ich kann mir gut auch vorstellen, dass der ein oder andere, die ein oder andere Hundebesitzer, Hundebesitzerinnen auch für sich selber noch gar nicht festgelegt hat, was heißt es eigentlich für mich? Wie möchte ich denn als Hundehalter, Hundehalterin agieren? Wie möchte ich da sein? Was ist mir wichtig? Was ist mir nicht wichtig? Und du weißt wahrscheinlich jetzt gleich, was als nächstes kommt, nämlich das Thema, welche Werte sind mir an der Stelle wichtig? Und ich glaube, dass wir da durchaus auch Parallelen haben. Und mir kommt da gerade ein spontaner Gedanke, liebe Anne. Eines meiner Methoden, die ich sehr gerne anwende, ist ein individuelles Führungsleitbild für Führungskräfte, in dem es eben darum geht, was macht Führung für mich aus? Vielleicht könnte man sowas ja auch mal in die Welt übertragen für Hundetrainerinnen und Hundetrainer oder eben auch Hundehalterinnen und Hundehalter, zu sagen, was macht eigentlich für mich oder was macht mich einen guten oder einen weniger guten Hundehalter, Hundehalterin, was möchte ich nicht und welche Werte sind mir auch in dem Kontext wichtig. Vielleicht mal ein Ansatz, wo wir mal die Köpfe zusammenstecken können, aber das nur hier kurz am Rande. Und ich glaube, dass jeder für sich einfach nochmal gucken darf, wie möchte ich führen, was macht das auch mit den Menschen um mich herum, wie, wenn ich die so führe, hilft es den Menschen eher in die Kraft, in die Energie zu kommen oder ist es eher etwas, wo ich andere auch bewusst klein halte, um mich selbst dadurch groß zu fühlen? Das ist auch so ein Aspekt, den ich da immer wieder leider erleben darf.
Bei diesem Micromanagement handelt es sich ja genau um das, was viele Menschen mit ihren Hunden machen, also denen wirklich jeden Schritt anzusagen und eben nicht loslassen zu können. Und du hast mir gerade an ganz, ganz vielen Punkten Steilvorlagen gegeben und natürlich können wir ganz viel immer miteinander machen. Also auch so Wertebilder und so ist für uns in der Tat ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte an zwei Punkten, glaube ich, einsetzen oder ansetzen. Das eine, was ich sehe, ist halt wirklich dieses Micromanagement und Schritt für Schritt ansagen und es über Kontrolle lösen. Und du hast eben gesagt, dann fehlt das Vertrauen in das Gegenüber oder auch das Vertrauen in sich selbst vielleicht, die Situation lenken zu können, auch wenn es über kleine Grenzen hinausgibt, also als auch wenn es aus dem Fahrplan hinausgeht. Das heißt ja, eigentlich bedeutet es, ich bin mir der Sache als Führungskraft in dem Fall nicht sicher.
Ich mache das immer ganz gern mit Führungskräften, mit denen ich arbeite, fest. Und gerade Jungführungskräfte, für die ist es immer so eine besondere Herausforderung, wenn sie das erste Mal in die Führung kommen, wo ich dann immer sage, naja, mach deinen Mitarbeitenden, mach deinem Team klar, wo wollt ihr denn hin? Ihr wollt da oben auf den Berg. Ihr wollt da idealerweise auch zusammen hin. Kann man natürlich auch gemeinsam gucken, haben wir das richtige Schuhwerk, haben wir die richtige Ausrüstung, haben wir genug Wasser dabei, dass wir alle gut ankommen. Welche Geschwindigkeit gehen wir? Am Ende des Tages, wenn man aber bestimmte Ziele vorgibt, eben auch mal zu sagen, ich akzeptiere, wir laufen zusammen los und wir treffen uns heute Mittag da oben auf der Hütte. Und jeder kann für sich entscheiden, wie gehe ich denn den Weg dahin? Man kann gemeinsam im Team gehen. Der eine läuft vielleicht den eher flacheren Weg, der nächste nimmt den steileren Weg. Und dann muss ich auch mal akzeptieren, dass andere Menschen den anderen Weg gehen, der vielleicht ein bisschen umständlicher ist als meiner, der vielleicht ein bisschen länger ist als meiner. Wichtig ist für mich an der Stelle aber, dass wir dann wieder am Ziel ankommen, und zwar an dem Ziel, was wir vereinbart haben. Schlecht ist, wenn da einer auf Hütte A ist und der andere auf Hütte L. Dann haben wir natürlich auch vielleicht nicht klar genug kommuniziert. Und ich glaube, Kommunikation ist da auch so ein Aspekt. Aber einfach auch mal loszulassen und zu akzeptieren, zu sagen, solange ich mein Ziel erreiche, auch wenn der Weg dorthin vielleicht ein bisschen anders ist, als ich es mir vorgestellt oder erwartet habe, das kann für viele auch schon harte Arbeit sein, da hinzukommen und loslassen zu können. Führt dann aber in der Regel auch dazu, dass es dann entspannter und gelassener wird im Umgang miteinander, weil man sagt, okay, ich habe dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin jetzt gesagt, bitte erreiche folgendes Ziel und solange das Ziel erreicht ist, ist ja alles gut. Und natürlich kann man dann auch mal gemeinsam reflektieren, wäre es besser, wäre es schneller, wäre es anders gegangen, aber vielleicht, und das ist für viele auch ein Aha-Moment, lernt man dann plötzlich, dass es noch andere Wege gibt und die vielleicht sogar interessanter, spannender oder herausfordernder sind als den Weg, den ich im Kopf hatte.
Ich übertrage das jetzt mal auf zwei Bilder, damit es vielleicht wieder ein bisschen greifbarer wird für Menschen mit Hund. Das eine ist natürlich das, wie mache ich das als Hundetrainerin? Also bin ich in der Lage, Menschen auch ein Stück weit ihren eigenen Weg zuzulassen oder sage ich ihnen, es gibt nur meinen? Das ist das eine. Und beim Hund ist es ja auch so, dass wir, wenn wir sagen, wir machen das Micromanagement und wir sagen jeden Schritt, dann sind wir halt auch dafür zuständig, dass jeder Schritt vorgegeben wird. Also bei deinem Bild wäre es dann, ich müsste sagen, wie viel Wasser wird mitgenommen. Ich würde sagen, wie lang ist die einzelne Schrittlänge, damit alle mitkommen. Und wenn wir uns verschätzen, dann ist das alleine meins. Bei dem Weg mit jeder darf so seinen Weg gehen, aber wir haben Anfang und Ende des Ganzen, würde ich akzeptieren, wenn der Hund zum Beispiel vom Weg runtergeht und einen Bogen um andere Hunde geht und dadurch nicht mehr an meiner Seite bleibt und vielleicht auch mal einen Moment an der Leine zieht, um einer Situation aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist für HundehalterInnen, ist zu erkennen, immer dann, wenn jemand sagt, es gibt nur diesen einen Weg und du musst jetzt dies und dann jenes und dann das tun, sagt es weniger über den Hund und den Menschen oder über die Korrektheit des Weges als über die Perspektive des Anleitenden. Mhm. Würdest du da zustimmen?
Absolut. Ich nehme da immer gern so dieses Bild eines Buffets oder dieses, kennst du das, wenn man dann so Stehempfang hat und dann stehst du da mit deinem Gläschen Blubberweinchen oder leckerem Getränk und dann kommen diese Herrschaften mit Tabletts rum und dann probiere ich da mal ein bisschen, probiere da mal so ein bisschen. Und das ist immer so ein schönes Bild, wo ich finde, wenn es darum geht, zuzuhören, auszuprobieren, und für sich und den Hund festzustellen, funktioniert das für den Hund und für mich und vor allen Dingen für uns als Team? Oder ist es etwas, was eben nicht funktioniert? Das weiß ich aber erst, wenn ich es ausprobiert habe. Oder kann ich diesen Tipp nehmen, ausprobieren und kann dann etwas verändern, um ihn dann zu meinem zu machen, um ihn dann für mich auch funktionierbar zu machen? Ich glaube, das ist der spannende Weg an der Stelle, nämlich sich auch zu trauen, das Selbstbewusstsein zu haben, auch scheitern zu dürfen, zu sagen, ich habe es ausprobiert, es war nichts, das kann ja auch mal passieren, aber ich lerne dadurch, wie ich es vielleicht das nächste Mal nicht mehr mache. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt an der Stelle. Also meine Gedanken, deswegen finde ich dieses Silbertablett-Bild da so ganz schön an der Stelle.
Ich glaube, dass für das Silbertablett ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns im Vorfeld über die Werte klar werden. Weil wenn wir sagen, wir sind Vegetarier, dann probieren wir vielleicht nicht von dem Silbertablett mit dem gebratenen Hühnchen. Und was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, der Hund lernt ja trotzdem. Der Hund weiß nicht, dass das gerade ein Experiment war. Und vielleicht findest du da nochmal ein Beispiel, wie es sich für Mitarbeitende, vielleicht auch junge Mitarbeitende anfühlt, wenn der Chef sehr in den Methoden switcht und heute sozusagen sagt, du darfst alles und das ist das Ziel und da treffen wir uns und mach mal und am nächsten Tag wieder Schritt für Schritt vorgibt.
Na gut, das führt zu Unsicherheit an der Stelle. Das heißt, man weiß in dem Moment oder die Mitarbeitenden wissen in dem Moment nicht, was ist richtig, was ist falsch, was darf ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich dann auch für einen Hund ähnlich ist. Die Unsicherheit wirkt sich dann natürlich auch auf die Arbeitsergebnisse aus, auf das Miteinander. Und jeder versucht dann in dem Moment auch eher weniger zu tun, um keine Fehler zu machen, um dann eben auch von dem Vorgesetzten oder von der Vorgesetzten, wie man so schön sagt, keine auf den Deckel zu kriegen. Umso enger wird natürlich auch das Feld, in dem ich agiere, umso enger wird natürlich auch die Art und Weise, wie ich mich traue, Neues auszuprobieren und welchen Einsatz ich an der Stelle auch bringe. Also wie motiviert bin ich dann auch noch? Es gibt Menschen, die wollen bewusst so ein Arbeitsumfeld, die wollen ganz klare Regeln haben, die wollen morgens um 7 Uhr am Schreibtisch sitzen und die wollen sagen, hier hast du jetzt 15 Blatt Papier, die sind bitte heute Mittag um 12 fertig und zwar musst du die genau so abtippen in genau dieses Formular, damit sind die total glücklich. Es gibt aber auch Menschen, die wollen, was ich vorhin beschrieben habe, reinkommen und wollen gesagt haben, okay, hier ist ein Problem und löst das Problem bitte. Heute Mittag um 12 gibst du mir bitte einen Zwischenstand oder das Ergebnis. Wie ist das Ganze ausgegangen? Und ich glaube, dass es da auch individuell für jeden einen eigenen Rahmen benötigt, in dem sich die Person auch gut und sicher und wohl fühlt.
Und dann gegebenenfalls weiterentwickeln kann.
Mhm, genau.
Würde für mich bedeuten, dass jemand, der nur mit Menschen arbeiten kann, die genau nach seinen Vorstellungen ticken oder dass dem das extrem wichtig ist, immer dann ein Problem bekommt, wenn er mit jemandem arbeitet, der selber Freiheit haben möchte.
Würde ich jetzt nicht unbedingt generalisieren, aber da ist natürlich die Gefahr relativ groß. Was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, also Frage an die Hundeexpertin, liebe Anne. Nachdem ich jetzt gerade dieses Beispiel gesagt habe mit Mitarbeiter A, der eben sehr klare Strukturen braucht, und Mitarbeiter B, der eher so der Freigeist ist, kann man das auch auf Hunde übertragen im Sinne von, haben Hunderassen wirklich, so wie es in den Medien immer dargestellt wird, bestimmte Verhaltensweisen, wo man eben sagt, ein Chihuahua reagiert eben anders und braucht vielleicht an der Stelle eine andere Aufmerksamkeit, einen anderen Rahmen als ein deutscher Schäferhund?
Jein. Also bei den Hunden sind wir leider noch lange nicht so weit wie bei den Menschen und bei den Kindern, dass wir das Forschungswissen auch anwenden. Also ein kleines Beispiel. Wir betreiben bei den Hunden nach wie vor Eugenik. Das, was bei den Menschen längst als absolutes No-Go deklariert ist, schon seit langer Zeit, dass man immer nur die stärksten, besten, auf eine bestimmte Art und Weise aussehendsten oder sich verhaltenden Menschen miteinander verpaart. Also das, was die Nazis gemacht haben oder machen wollten, das machen wir bei den Hunden schon noch in der Rassehundezucht. Und das führt natürlich zu einer gewissen Verhaltensverarmung. Das heißt, wir haben schon rassespezifische Unterschiede, was das Verhaltensrepertoire, das leicht auslösbare Verhaltensrepertoire angeht.
Okay.
Was wir nicht haben, ist große genetische Vielfalt bei Hunden, auch wenn wir uns das gerne vormachen. Das ist ähnlich wie bei Menschen. So richtig groß ist die genetische Vielfalt gar nicht. Eigentlich sind wir im Kern doch alle ziemlich ähnlich und ziemlich gleich. Und natürlich hat jeder Hund alle Hundeverhalten in sich angelegt. Wir halten diese Hunde nur selten so, dass sie die auch wirklich ausleben können. Und das, was du eben von Menschen beschrieben hast, der eine, der immer genau nach Plan arbeiten möchte, mit ganz klaren Regeln, jetzt bearbeitest du Blatt 1, dann Blatt 2, dann Blatt 3, das wäre für mich ein Indiz dafür bei einem Hund, wenn der ganz klar dieses Micromanagement braucht, wäre das für mich ein Indiz, dass das Individuum dahin gebracht wurde, dass Fehler nicht erlaubt sind und Fehler unangenehme Konsequenzen haben. Ob das Isolation, also in Form von der Mensch ignoriert ihn oder der Mensch fängt an, ihn einfach nur so zu mustern und so leicht abwertend anzugucken. Das sind Dinge, auf die Hunde sehr fein reagieren. Oder sonstiges, also dass der Hund gelernt hat, dass nur Verhalten in einer klaren Linie für ihn straffrei bleibt. Während ein Hund, der dann wieder Mut fasst und der auch lernt, dass er wieder selber Entscheidungen treffen darf und Selbstwirksamkeit erfahren darf, früher oder später anfangen wird, aus dieser Linie auch auszubrechen und mal ein bisschen länger zu schnüffeln oder auch mal was anderes zu machen. Es bleibt dann so, dass die genetisch veranlagten Verhalten, die leicht auslösbar bleiben, häufiger schneller gezeigt werden, vielleicht auch intensiver, aber die anderen kommen wieder dazu. Das heißt, wir können mehr Verhaltensvielfalt und mehr natürliches Verhalten zurückbekommen. Über Ermutigung. Im Prinzip.
Das ist ja ähnlich wie bei Menschen, indem ich Menschen ermutige, Dinge auszuprobieren, sich an Neues heranzuwagen, nach dem Motto, ich lege dir mal die Blätter hin und guck mal selber, ob du klarkommst. Wenn der Mitarbeiter das möchte, funktioniert das ja auch durchaus ähnlich.
Ja, ich würde gerne noch kurz, weil wir plaudern jetzt schon echt lange, würde ich gerne noch auf einen, also wir können das auch gerne nochmal wiederholen. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen an Ingo habt und sagt, wir wollen mehr Ingo im Anders mit Hund Podcast, dann schreibt ihr uns einfach. Und wir verlinken natürlich auch Ingos verschiedene Kanäle hier, damit ihr, falls ihr im Bereich des Coachings an einer Zusammenarbeit interessiert seid, Ingo verfolgen könnt, sozusagen kontaktieren könnt, die Spur aufnehmen könnt. Da verlinken wir euch das auch. Aber ich habe noch eine Frage, Ingo. Du hast vorhin etwas gesagt, jetzt muss ich noch mal kurz rekapitulieren, damit ich mich nicht verirre.
War das das Thema Selbstreflexion?
Ja, das war das Thema Selbstreflexion, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Hunde nicht reflektieren können und auch nicht in die Zukunft planen, sondern Hunde wirklich nur im Hier und Jetzt sind. Das heißt, einem Hund ein Ziel klar zu machen, ist gar nicht so leicht. Und ich glaube, deswegen ist es noch viel wichtiger als in der Rolle der Führungskraft, dass man sich selbst vorher über sein Leitbild und sein Ziel klar wird. Und da würde ich gerne noch mal kurz mit dir drauf gucken, was du sagst, woran Menschen vielleicht merken können, ob sie selber eine Rollenklarheit besitzen und ob das, was das Gegenüber ihnen mitgibt, in diese Rolle passt. Ich weiß, dass wir das jetzt nicht differenziert bis ins Detail machen können, aber woran merke ich, dass das, was das Gegenüber mir gerade suggeriert, was der, ich sag mal, der Kittel in Weiß mit seiner super Arzt-Gottweisheit sozusagen, also wenn der mir sagt, es gibt aber nur diesen Weg, woran merke ich, ob dieser Weg wirklich das ist, was in meine Rolle oder meine Werte passt?
Punkt eins wäre schon immer, wie fühlt es sich für mich an? Fühlt es sich für mich gut? Fühlt es sich für mich richtig an? Es mag sich immer etwas seltsam anfühlen, wenn es was Neues ist. Grundsätzlich sollten wir uns alle mal auf das Experiment einlassen und uns mal über unsere Werte Gedanken machen in verschiedenen Kontexten. Wir haben ja alle ein Werteset. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. An der Stelle aber auch mal zu sagen, welche Werte sind mir wichtig, auch gemeinsam mit meinem Vierbeiner. Und dann einfach zu gucken, passt das, was ich da erlebe, auch in dieses Wertekonstrukt mit rein und auch sehr genau beobachten, was macht es mit meinem Tier? Wie fühlt sich denn mein Tier? Und idealerweise sollte ich ja auch mein Tier so gut kennen, dass ich merke, fühlt sich das Tier auch damit wohl? Fühle ich mich damit wohl? Fühlt sich das Tier damit wohl? Oder merke ich einfach, wir kommen da beide in eine Situation, die im negativen Sinne außerhalb der Komfortzone ist. Außerhalb der Komfortzone bedeutet durchaus ja auch Lernzone, wenn wir nicht in die Panikzone kommen. Aber an der Stelle eben auch wirklich beobachten, reflektieren, gerade wenn ich neue Dinge auch ausprobiere, wirklich wie so ein kleines Tagebuch zu führen, zu sagen, hey, Tag 1 von neuen Verhaltensweisen, was lief gut, was lief nicht gut, was hat mir mein Bauchgefühl gesagt, einfach sich so ein paar Fragen zu stellen und das einfach mal über einen gewissen Zeitraum, ein paar Tage, ein paar Wochen einfach mal zu beobachten, und zwar ganz strukturiert, um es dann auch analysieren zu können und generell sich einfach mal Gedanken zu machen, was ist mir als Hundehalter, Hundehalterin wichtig, was möchte ich und was möchte ich auch nicht für mein Tier und für mich. Konnte ich da deine Frage beantworten in der Kürze der Zeit?
Finde ich großartig und ich ergänze nur noch eins, für dein Tier könntest du zum Beispiel beobachten, welche Stresssymptome hast du gesehen? Wie viele Situationen gab es, in denen die Erregung rapide angestiegen ist? Also ganz schnell, blitzartig. Erfreute Erregung steigt in der Regel nicht so hoch wie gestresste Erregung. Da einmal hinzugucken. Und das können solche Dinge sein wie, wenn du jetzt auf dem Spaziergang was änderst, oh, sonst, wenn der nach Hause kommt, kriegt er erst seine dollen 5 Minuten und muss nochmal richtig Gas geben. Und jetzt, wenn der nach Hause kommt, kommt er an, geht noch einmal durch die Wohnung, guckt, ob die Futternäpfe sich wundersamerweise wieder aufgefüllt haben. Dann putzt er sich noch 2 Minuten und geht schlafen. Dann wüsstest du, wohin sich die Tendenz verändert. Und je länger dein Tier braucht, um zum Beispiel nach Aufregung zur Ruhe zu kommen, desto größer das Indiz dafür, dass es nicht die richtige Tendenz hat.
Sehr spannend. Vielen Dank für die Ergänzung, liebe Anne.
Ich fand das toll. Ich liebe Tagebuch, Hundetagebuch.
Ja.
Lieber Ingo, ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir.
Absolut. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch ganz viele Ideen, aber dazu später noch mehr unter 4 Augen.
Ganz genau. Wir tüfteln ja eh noch an einigen Ideen. Das heißt, ich hoffe, du wirst wieder hier sein. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen an Ingo habt, die zum Thema Menschen und Umgang miteinander habt, dann meldet euch gerne. Ich freue mich auf euch und sage bis bald und tausend Dank, lieber Ingo.
Gerne, vielen Dank und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. We'll be right back.